Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, heute hier zu sein und mit euch ein Wort zu teilen. Eigentlich teile ich mit euch beide Wörter, also sowohl die Lesung aus dem zweiten Buch der Könige als auch das, was gerade gelesen worden ist, diese doch markanten Stellen aus dem Luthersevangelium. Ich denke, anhand dieser beiden Lesungen lässt sich auch sehr schön nachzeichnen, was ein ganz entscheidendes Thema unseres Glaubens ist. Und das ist die Nachfolge. Im Buch der Könige wird der Weg der Nachfolge beschrieben, wenn wir hören, wie Elia und Elisha miteinander unterwegs sind. Also ich möchte heute irgendwie an diesen Textstelle eigentlich diese verschiedenen Schritte nachgehen und hoffe, dass jede und jeder von euch ein paar Wiedererkennungsmerkmale entdeckt. Entweder für sich selbst oder für Menschen, die uns nahestehen. Beginnen wir bei den beiden Propheten. Und bevor wir uns die Geschichte von diesen beiden Propheten anschauen, vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung zu den beiden. Elia und Elisha, sein Nachfolger, sind sicher zwei der wirkmächtigsten Propheten gewesen, die wir im Alten Testament finden können. Da sollten wir uns auch nicht von solchen Bildern wie die Aufnahme durch den Feuerwagen oder die Teilung des Jordans abschrecken lassen. Beide, sowohl Elia als auch Elisha, haben wirklich ganz große Wunder vollbracht. Beiden war es zum Beispiel gegeben, einen Menschen von den Toten wieder auferstehen zu lassen. Elia war es der Sohn der Witwe in Zapat und bei Elisha der Sohn der Sunamiterin. Und eben, oder vielleicht gerade deswegen ist es besonders lehrreich, wie der Weg, heute eben dieser Weg von Elisha, wie dieser Weg beginnt. Denn Elishas Weg beginnt zunächst einmal mit großer Treue. So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Elisha entscheidet sich, den Weg von Elia anderen mitzugehen. Er erkennt, dass hier jemand ist, der für ihn selbst Bedeutung hat. Jemand, von dem er sich etwas erwartet, obwohl er wahrscheinlich noch nicht so genau weiß, was das sein wird. Ich denke, hier wird etwas sehr Entscheidendes für den Glauben deutlich. Niemand kann aus der Distanz heraus, aus dem gesicherten Stand, mit gedanklicher Kraft allein glauben. Nein. Sondern Glauben beginnt mit dem Mitgehen eines Weges. Du musst bereit sein, einen Weg mitzugehen. Mitgehen, sich aber einlassen und in Begleitung zu sein und zu bleiben. Und mitgehen, wie schaut sowas aus? Mitgehen schaut zum Beispiel so aus, dass ich mit Menschen, die glauben, in Kontakt bin. Dass ich den Gottesdienst besuche. Dass ich die Jugendstunde oder eine Feier besuche. Es gibt einfach verschiedene Formen des Mitgehens. Und auf diesen ersten Schritt des Mitgehens folgt ein zweiter Schritt des Lernens oder Verstehenwollens. Denn was bittet Elisha von Elia? Er bittet um die Erstgabe des Geistes, in meiner Übersetzung stand zwei Anteile von deinem Geist. Er bittet jedenfalls um einen Anteil von dem Geist des Elia. Und das ist aus der Sicht des Elisha zumindest eine sehr weise Bitte. Denn dann hier erkennen wir, dass Elisha erkannt hat, was denn das Zentrum von Elias Glaube ist. Und andererseits erkennen wir dann eben ein Merkmal des Lernens. Lernen beginnt mit dem Nachahmen. Schau einmal, wie du das machst. Ich höre einmal so, wie du hörst. Ich nehme ein Werkzeug und benutze es genauso, wie du es benutzt. Ich bitte um Anteile an deinem Geist und dann wird sich mein Geist weiterentwickeln. Lernen im Sinne von Verstehen des biblischen Wortes kann dann auch heißen, aber das umzusetzen, was ich verstanden habe. Das, was ich nicht verstanden habe, Stelle oder an dieser Stelle sagen, liebet eure Freunde. Beginnt einmal mit denen, die ihr mögt, die euch nahe sind. Versöhnt dich mit ihnen. Schau, dass deine Beziehung mit ihnen in Ordnung ist und in Ordnung kommt. Also liebe einmal die dir nahe sind. Und dann kümmere dich um die Feindesliebe. Dass du nach diesen Worten diejenigen lieben sollst, die dich hassen, das ist nicht der erste Schritt. Von diesem Wort soll sich niemand entmutigen lassen, zu lieben. Liebe deine Freunde. Beim dritten Schritt wird deutlich, dass Glauben immer ein Handeln Gottes bedarf. Glauben kann ich nicht aus mir selbst heraus. Und diese Unverfügbarkeit des Glaubens ist etwas, was wir akzeptieren müssen. Wir können Glauben weder erarbeiten, noch können wir Glauben selbst machen. Und so antwortet nämlich Elia auf die Bitte von Elisha, also wo er gebeten hat, gib mir doch Anteile an deinem Geist, antwortet er, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird es geschehen. Wenn nicht, so wird es nicht sein. Elia weist ganz klar auf Gott. Gott wird diese Bitte erfüllen oder er wird es nicht tun. Das Handeln liegt ganz bei Gott. Und ich denke, diese Unverfügbarkeit Gottes ist ein Wesensmerkmal von ihm. Genauso wie es ein Wesensmerkmal Gottes ist, dass er uns sucht. Wir fallen eigentlich keine Gründe ein, warum Gott sich von uns nicht finden lassen sollte. Eher fällt mir dazu Gottes Wort ein, dass wir auch in Lukas Evangelium finden. Welcher Vater unter uns würde seinem Sohn einen Stein geben, wenn er um ein Stück Brot bittet? Welche Mutter unter uns würde ihrer Tochter einen Stein geben, wenn sie um ein Stück Brot bittet? Ja, und der vierte Schritt des Glaubens könnte ein Hinweis darauf sein, dass Gott die Bitte des Elisha sehr wörtlich erfüllt hat. Könnte, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist hier auch die Grenze von dem erreicht, was wir aus diesem Schriftwort lesen können. Denn Elisha nimmt ja den Mantel des Elia und fragt, als er auf das Wasser steht, in diesem Mantel des Elia, fragt er, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? So als ob Elia ein Privatgott hat. Ja. Hat er wirklich den Geist Elias so empfangen, dass er das Gleiche tut, wie vorher eben Elia getan hat? Jedenfalls finde ich, dass es ein Hinweis ist, dass diese Fremdheit wird hier deutlich. Irgendwie fühlt sich Elisha noch nicht so ganz verbunden mit diesem Gott. Deswegen sagt er, hallo, ich nehme deinen Mantel und ich mache das Gleiche, wie du gemacht hast und sage, wo ist der Gott Elias? Ich denke, diese Fremdheit ist etwas, das wir im Alten Testament öfter finden. Wichtig ist daran für mich der Gedanke, dass Gott uns am Anfang nicht so vertraut ist wie unser bester Freund, wie unsere Mutter, wie unsere Kinder. Nein, sondern erst ist es genauso, wie wir die anderen Menschen kennenlernen. Allmählich kennenlernen. Und eben nicht auf den ersten Blick schon alles über sie weiß, so ähnlich stelle ich mir das auch bei Gott vor. Und dieses Kennenlernen, um es wieder ganz praktisch zu machen, lässt sich ja auch ausweiten auf Handlungen und Gottesdienst. Zum Beispiel eine öffentliche, laut ausgesprochene Fürbitte. Mag für manche Menschen fremd sein. Ungewohnt. Nur ich weiß nicht, soll ich mir das schon zutrauen. Aber es kann eine Herausforderung sein, und zwar eine Herausforderung, an der wir wachsen können. Wir wachsen meistens an den Herausforderungen, nicht an den Sachen, die wir eh schon gut und zu Genüge können. Und mit diesem Stichwort Herausforderungen bin ich jetzt auch im Neuen Testament und seinen Schriften der Nachfolge angekommen. Zugegeben, die Klarheit oder die Knappheit so oft, braucht es vielleicht auch etwas Wohlwollen, die Frage, was will uns Jesus damit sagen? Der erste Vergleich mit den Füchsen und den Vögeln könnte dann ein Hinweis darauf sein, dass Nachfolge ein Weg ist. Und zwar ein Weg, von dem man am Morgen noch nicht weiß, wo man am Abend sein wird. Der Fuchs hat ein sicheres Zuhause, in das er zurückkehrt. Jeden Morgen startet er von seinem Bau und jeden Abend kehrt er auch dorthin wieder zurück. Das bedeutet, dass er ein ganz klares, ein ganz abgestecktes Revier hat. Seine Reichweite ist beschränkt. Sie kann immer groß sein, aber sie ist beschränkt. Und wenn wir dieses Bild auf unsere persönliche Nachfolge heranziehen, dann erlaubt es uns vielleicht über folgende Frage nachzudenken. Wo ist denn unser Revier? In welchen Kreisen bewegen wir uns? Wen erreichen wir? Und wen erreichen wir nicht? Braucht es vielleicht neue Erfahrungen, die außerhalb unserer Gewohnheiten liegen, damit auch wir wachsen können? Das zweite Bild schaut im Bild noch herzloser aus. Es ist echt harsch. Wo ist hier das Mitgefühl oder die Zuneigung, die wir sonst so von Jesus als ganz, ganz selbstverständlich kennen? Aber wenn wir wieder wieder positiv fragen, was uns das Bild sagen will, weil ich komme jetzt auf dieses Bild zu sprechen, irgendwie lasst auch die Toten ihre Toten begraben. Wenn wir wieder fragen, was können wir hören, was können wir sehen in diesem Bild, dann vielleicht folgendes. Gibt es gesellschaftliche Konventionen, die uns abhalten, uns nachher zu kommen? Also gibt es irgendwas, was uns einschränkt, wo wir das Gefühl haben, so wie wir unterwegs sind, in der Gesellschaft, in der wir leben, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, gibt es da was, was wir nicht tun können? Also für mich steckt jedenfalls diese Frage in diesem Bild drin. Denn unabhängig von der Trauer, die man empfindet, wenn der eigene Vater gestorben ist, gehört es sich einfach, den Vater zu begraben. Niemand lässt den gestorbenen Vater einfach in seinem Sterbebett von Monaten gegen zur Tagesordnung machen. Das heißt, da muss irgendwas dahinter sein. Ja? Es muss irgendwas sein, was Jesus uns da sagen möchte. Und ich höre dahinter die Anfrage an Dinge, die man einfach nicht tut. Also ich höre die Anfrage nach den gesellschaftlichen Tabus. Ein Tabu ist etwas, über das man normalerweise nicht spricht. In unserer Gesellschaft in Österreich ist das sicher das eigene Einkommen, das Geld, das man verdient, oder es sind Fragen zum persönlichen Glauben. Das sind unsere gesellschaftlichen Tabus. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ausschaut. Bei unserer Gemeinde ist zum Beispiel ein Tabu, den Kirchenbeitrag zu sprechen. Wie viel gibst du Kirchenbeitrag? Das ist eine sehr interessante, eine sehr wichtige Frage, aber eine sehr, sehr schwierige Frage, um darüber ins Gespräch zu kommen. Gesellschaftliche Tabus, Dinge, die man unhinterfragt einfach nicht tut, das ist der Gedanke, den ich in diesem Bild sehe und ein anderer Gedanke, den ich auch in diesem Bild für den Toten jetzt in deinem Leben, genau jetzt, wichtig. Flug und den Blick zurück ist natürlich auch sehr ausdrucksstark, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es knüpft für mich an das zweite Bild an. Kann es darum gehen, einen echten, einen ernsthaften Neuanfang zu machen? Ich will mich einlassen auf den Weg des Glaubens, und zwar lieber jetzt als nachher. Mit voller Kraft und Entschlossenheit, mit Mut und Blick auf das Ziel. Denn wer pflügt, der hat eine Aufgabe vor sich. Aber das ist auch das Ziel. Der Boden soll geweicht werden, damit neue Frucht gedeihen kann. Und wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann sind immer die menschlichen Beziehungen gemeint. Menschen müssen also vorbereitet werden, damit das Wort Gottes in ihnen auf guten Boden fällt und Frucht bringen kann. Und dann sagt er ihm zurück vielleicht Folgendes. Lohnt es sich überhaupt anzufangen? Der Acker ist doch so groß. Das schaffe ich doch nie. Wer weiß, das Alte war noch gar nicht so schlecht. Ich weiß ja gar nicht, was das Neue bringen wird. Das Problem ist, wer nicht aufbricht, wird es nie erfahren, wenn er oder sie bleibt ja stehen. Wer nicht aufbricht, bleibt stehen. Er wird es nie erfahren. Und wenn wir sagen, das Bild vom Flügen, nachdem die meisten unter uns wahrscheinlich keine Bauern mehr sind, habe ich noch ein anderes Bild dafür, das mir eingefallen ist, meiner Lebenspraxis, und das ist einfach das Bild vom Fahrradfahren. Und zwar das Bergauf-Fahrradfahren. Das ist mühsam. Es ist anstrengend. Aber irgendwann ist gelogen. Nur entmutigen lassen, Step by Step. Es braucht einfach Geduld. Und so sehe ich auch dieses Bild vom Flügen auf dem Acker. Menschliche Beziehungen. Wir müssen nicht alles auf einmal machen. Es geht dabei Schritt um Schritt. Aber wir sollen unterwegs sein. Nachfolger, und ich hoffe, es ist heute anhand der Texte deutlich geworden, besteht aus vielen verschiedenen Schritten. Und manche Schritte kommen zuerst und manche Schritte kommen dann erst. Aber zur Nachfolge ruft uns Gott und beim Gehen lernen wir Gott kennen. Und mehr.